Okay, ich lese mal was aus der Bibel, Römer 8, ab Vers 12. Da schreibt Paulus: So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das war Luther. Ich kann es nochmal deutsch lesen. Wir sind jetzt nicht mehr unserer eigenen Natur verpflichtet, liebe Geschwister, als müssten wir uns von ihr bestimmen lassen. Denn wenn ihr euer Leben von eurer Natur bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater, zu Gott rufen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Ja, irgendwie sind wir alle hierher gekommen. Manche zu Fuß, manche mit dem Fahrrad vielleicht, andere mit dem Kinderwagen oder Moped oder Motorrad. Ich mit dem Auto war das bequemste oder Bus. Und all diese Gerätschaften, Kinderwagen, Fahrräder, Handwägen, Motorräder, Autos, LKWs, die haben alle Räder. Aber es gibt einen grundlegenden Unterschied. Die einen muss sich mit eigener Kraft bewegen oder Muskelkraft, die anderen bewegen sich durch Motorkraft. Und nahezu jeder von uns hat die Möglichkeit, sich mit Motorkraft fortzubewegen, wenn es mit dem Bus ist oder mit der Bahn, und denkt, das ist gut. Also es ist auch gesund und notwendig, sich in eigener Kraft, Muskelkraft fortzubewegen. Man sollte das möglichst viel tun, weiß ich auch. Aber man kommt damit an Grenzen, ich jedenfalls. Sowohl was die Entfernung angeht, als auch ja, die Energie. Also ich möchte nicht unbedingt von Lengefeld nach Chemnitz mit dem Fahrrad fahren oder laufen, obwohl es welche machen, die gibt's. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich habe mal mein Moped von Stolberg nach Chemnitz geschoben, weil die Zündspule nicht mehr gezündet, wo es noch gespult hat. Ich muss sagen, das Fahren ziehe ich eindeutig vor. Okay. Also, ich denke, wir sind alle dafür dankbar, dass wir nicht nur auf unsere eigene Kraft angewiesen sind. Nun entdecken wir in Römer 8, ein Christ im neutestamentlichen Sinne ist jemand, der entscheiden kann, will ich aus eigener Kraft und auf eigene Weise leben oder will ich aus Gottes Kraft und auf geistliche Weise leben? Und zwischen beiden besteht ein ziemlicher Unterschied. Natürlich kann ich aus eigener Kraft leben, das heißt aus den Kräften und Möglichkeiten, die mir von Natur aus gegeben sind. Das nennt die Bibel Fleisch. Ist also nicht nur die Muskelmasse gemeint und so die Fettreserven und die Organe meines Körpers, sondern noch ein bisschen mehr. Ebenso mein natürliches Denken, Fühlen und Wollen. Alles, was ich von Natur aus bin und kann, nennt die Bibel Fleisch. Und ich kann sehr viel von Natur aus. Allerdings ist die Natur sterblich. Und wenn ich nur daraus lebe, werde ich sterben, sagt Paulus. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben müssen. Eigentlich steht da, da seid ihr schon im Begriff zu sterben. Ihr seid schon mitten dabei. Der Mensch bringt sehr viel aus eigener Kraft zustande. Vom gemeinsten Meuchelmord und Terroranschlag bis zur edelsten Symphonie. Von den größten Dummheiten bis zur wissenschaftlichen Spitzenleistung. Von roher Gewalt bis hin zu ästhetisch perfekten Tanz und beeindruckenden sportlichen Leistungen. Von üblen seelischen Manipulationen bis hin zu einer wunderbaren Empathie und Achtsamkeit. Nur eins schafft der Mensch aus eigener Kraft nicht, nämlich wirklich dem Willen Gottes gemäß zu leben oder dem Neuen Testament gemäß zu leben. Das Fleisch, mein natürliches Menschsein, ordnet sich dem Gesetz nicht unter und kann das auch gar nicht, schreibt Paulus wenige Verse vorher, Römer 8, Vers 7. Wir versuchen das natürlich trotzdem, oder viele versuchen das trotzdem, so das Leben nach der Do-it-yourself-Methode. Aus eigener Kraft Gottes Gebote, Gottes Gesetz erfüllen oder einfach fromm sein. Aus eigener Kraft versuchen, Jesus nachzufolgen, seinen Willen zu tun. Das wollen wir ja auch. Und dann strengen wir uns an, schaffen es nicht richtig. Strengen wir uns noch mehr an, geben uns alle Mühe. Wir tun, was wir können. Nach dem Fleisch leben, der eigenen Natur, dem eigenen Können entsprechend. Das steckt in uns allen. Ich behaupte zumindest in gewissen Teilen in uns allen, in mir auch kräftig. Meistens mehr, als uns lieb und bewusst ist. Und was kommt dabei heraus? Also viele bringen es damit beeindruckend weit. Manchen sieht man es schon kilometerweit an, dass sie fromm sind. Bei manchen riecht man es schon viele Meter gegen den Wind. Und wenn wir genauer hinschauen, was sind die Kennzeichen dafür, dass jemand aus eigener Kraft fromm ist und lebt? Das kann sehr, sehr verschieden aussehen. Ich nenne mal so ein paar Varianten. Die einen sind stolz auf das, was sie immerhin schaffen. Und sehen dann auf andere herab, die nicht so fromm sind und es nicht so schaffen. Und übersehen dabei, was ihnen selber fehlt. Frommer Hochmut. Selbstgerechtigkeit. Und sowieso, wie ich das tue, ist es richtig. Und wie ich das sehe und verstehe, ist es absolut richtig. Und wer es nicht so sieht und tut, der liegt falsch. Muss falsch liegen. Müssen wir halt getrennte Wege gehen. Es geht bis mitten hier hinein. In keiner Bewegung der gesamten Christenheit durch die Kirchengeschichte hindurch gibt es so viele Abspaltungen wie in der Pfingstbewegung und charismatischen Bewegungen. Das ist Fakt. Habt ihr schon mal überlegt, woran das liegen könnte? Natürlich scheidet der Geist Gottes auch, das ist so. Er unterscheidet, klar. Aber es gibt auch die Einheit des Geistes. Und Jesus hat darum gebetet, Woran liegt das dann, dass trotzdem gerade dort, wo am meisten vom Geist die Rede ist, am meisten Spaltung und Trennung ist? Könnte es daran liegen, dass die, die sich für am geistlichsten halten, es vielleicht am wenigsten sind? Und vielleicht verwechseln sie die Sensibilität dem Heiligen Geist gegenüber mit ihrer ausgebildeten Sensibilität dem frommen Ego gegenüber. Manche werden da immer sensibler. Ich beobachte das. Korinther hatten auch das Problem, wir sind in guter Gesellschaft, und es ist aber scheinbar nicht ausgestorben, obwohl sie alle Charismen und alles hatten. Bestreitet ja keiner. Also, Leben aus eigener Kraft, Leben aus dem Fleisch, wo das gelingt, wo man da Erfolg hat, da zieht ganz schnell der Stolz ein, treibt seine Blüten und Selbstgerechtigkeit, Pharisäer lassen grüßen. Und wo man scheitert, dann geschieht das Gegenteil. Also die nächste Variante, andere verfallen in Selbstverdammnis. Kennt ihr das? Sie resignieren. Sie geben auf, ich schaffe das eh nicht. Dann bewundern sie die anderen Frommen, die so viel mehr schaffen, die so viel geistlicher sind, bloß ich nicht. Ich krieg das nicht hin. Ihr Selbstbewusstsein wird krank. Manchen sieht man es schon an. Scheues Grinsen, hängende Schultern. Entschuldigt, dass ich da bin. Eigentlich bin ich ja gar niemand und nichts. Eine Karikatur der Demut. Fromme Depression. Manche geben dann auch den Glauben auf. Es hat keinen Zweck, ich schaffe das nicht. Übrigens, fromme Selbstüberheblichkeit und Selbstverdammnis kommen aus genau der gleichen Wurzel. Hochmut und Niedermut, Selbstverdammnis, Verzweiflung kommen aus derselben Wurzel. Man überschätzt sich und unterschätzt Christus. Man nimmt sich wichtiger als Christus, entweder das eigene Können oder das eigene Versagen. Das ist am Ende egal. Man nimmt sich wichtiger als Christus. Ja, positiv oder negativ. Also man lebt aus dem eigenen, man lebt aus dem Fleisch. Genau das ist das. Nächste Variante sagen, ach, das ist gar nicht so schwer oder ganz einfach. Was ich aus eigener Kraft schaffe, das tue ich und für den Rest gibt es ja Vergebung. Wir sind doch allzumal Sünder. Das ist doch ganz normal. Schließlich sind wir alle Lutheraner. Keiner ist vollkommen, keiner sollte sich darum bemühen, es ist verdächtig. Wir behalten unsere lutherische Bodenhaftung, sprechen jeden Sonntag dasselbe Beichtgebet und dann ist alles in Ordnung. Wir tun doch, was wir können. Leben aus dem eigenen Können, leben dem Fleisch entsprechend, nach dem Fleisch ist auch das lutherische Variante. Und jetzt die ganz Schlauen. Na, die bemühen natürlich die Wissenschaft. Und da gilt zunächst mal der Grundsatz, so wie es in der Bibel steht, kann es auf keinen Fall gemeint sein. Heute wissen wir das, dank der Wissenschaft, ist alles viel besser. Und dann passen sie die Bibel auf mehr oder weniger wissenschaftliche Weise ihrem Niveau an, und leben entsprechend ihrer zurechtgestutzten und kalorienreduzierten Bibel. Muss ich Beispiele nennen? Ich denke, nein, manche Diskussionen haben wir schon richtig satt. Trotzdem sehen viele nicht, da geht es eben nicht nur um Ethik und um Randthemen. Es geht um den Willen Gottes. Um den Willen Gottes, wie er ihn in der Bibel bekannt gemacht hat oder genauer gesagt offenbart hat. Da haben nicht einfach mal irgendwelche frommen Menschen, die Gefangene ihrer Zeit und ihrer Dummheit waren, irgendwelche Normen festgelegt und das ist dann zufällig in die Bibel geraten. sondern da hat der ewige, lebendige Gott seinen Menschen mitgeteilt, ihnen vom Himmel her gezeigt, was in sein Reich hineinpasst und was nicht. Und das legt doch bitteschön immer noch Gott fest und nicht wir. Wer sind wir denn? Aber das Fleisch, wozu auch der nicht erneuerte Verstand gehört, Luther wusste das noch. Das Fleisch, wozu auch der nicht von Gottes Geist erneuerte Verstand gehört, ist dem Gesetz Gottes, dem Wort Gottes nicht untertan und kann das auch gar nicht. Ich wiederhole Paulus Römer 8, Vers 7. Er stellt sich eben darüber und macht eben die eigene Befindlichkeit und das eigene Können zum Maßstab und die eigenen Ansichten, die man gerade hat. Und macht sich so selber zum Gott. Pervertierte Theologie. Heute scheinbar eher die Regel als die Ausnahme. Aber wie gesagt, es ist nur eine Methode, mit der der Mensch versucht, aus eigener Kraft fromm zu sein. Das Problem bei all diesen Versuchen und Methoden ist, was ich so aus eigener Kraft erreiche, findet vielleicht die Anerkennung der Menschen und ist vielleicht gesellschaftlich auch angesehen und akzeptiert und salonfähig. Aber es findet eben nicht die Anerkennung Gottes. Es heißt, es führt nicht zum Ziel, sondern zum Tod. Leben aus eigener Kraft, Leben nach dem Fleisch, wie Paulus das nennt, führt zum Tod. Aber wir müssen ja nicht so leben. Die andere Möglichkeit, die ein Christ nach dem Neuen Testament hat, ist, er kann aus der Kraft Gottes leben. Er kann aus den Kräften und Möglichkeiten leben, die uns Gott durch seinen Geist gibt. Und der Geist Gottes und das Wort Gottes stimmen übrigens überein. Also der Geist hat ja dieses Wort gegeben, inspiriert. Und was dieser Geist bewirkt, wird also immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und das war schon immer ein Kontrastprogramm zu allen Zeiten, Leute. Nicht erst heute. Das war in der Antike schon ein Kontrastprogramm zum Rest der Gesellschaft, was die Christen gelebt haben. Und das ist es heute genauso oder muss es genauso sein, wenn wir nach dem Geist Gottes leben. Da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Was die Quelle angeht, woraus ich lebe, als auch was den Lebenswandel angeht, ist ein Kontrastprogramm zum Rest der Menschen, die aus eigener Kraft und nach eigenen Maßstäben leben. Und die Bibel nennt das dem Geist entsprechend leben oder nach dem Geist leben oder vom Geist Gottes geleitet werden. Der Geist Gottes ist wie Gott ewig. Und wenn er mich bestimmt, dann habe ich ewiges Leben. Eigentlich logisch. Der Nachteil eines Nichtchristen ist, er kann bei aller Mühe nur aus eigener Kraft leben. Nach dem Fleisch entsprechend. Der Vorteil eines Christen ist, er ist nicht mehr dem Fleisch verpflichtet, steht hier. Er muss sich also davon nicht mehr abhängig machen. Er muss daran nicht mehr gebunden bleiben. Er kann es, aber er muss es nicht. Er kann weiter nach dem Fleisch leben und tut es leider oft, aber eigentlich muss er es nicht mehr. Er kann entscheiden, ich gebe dem Geist Gottes Raum in meinem Leben oder immer mehr Raum oder allen Raum und lebe entsprechend. In seiner Kraft töte ich, lass nicht zur Wirkung kommen, was Gottes Willen widerstrebt. Das ist kein Kinderspiel, aber es ist möglich. Und es geht dabei um Leben oder Tod. Paulus sagt, entweder ihr lebt nach dem Fleisch aus eigener Kraft, dann werdet ihr sterben müssen, dann sitzt euch der Tod schon in den Gliedern, oder ihr lebt mit dem Heiligen Geist, tötet in seiner Kraft die Praktiken, die Gott widerstreben, dann werdet ihr leben. Mit dem Heiligen Geist leben kann natürlich nur jemand, der ihn empfangen hat. Und davon konnte Paulus bei den Gemeindegliedern von Rom ausgehen. Er stellt fest, ihr habt den Geist der Sohnschaft, der Gotteskindschaft empfangen. Ihr habt ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt empfangen, steht da im Urtext, eigentlich von der Verbform her. Das heißt, die Leute in Rom hatten ihr persönliches Pfingsten erlebt, obwohl sie gar nicht damals in Jerusalem waren, als das erste Pfingsten geschah. Möglicherweise liegt da bei uns ein Problem. Ihr vielleicht nicht, aber in der Kirche, aus der ich komme, durchaus. Natürlich leben wir historisch gesehen nach Pfingsten. Gott hat seinen Geist ausgegossen, schon lange her. Der ist da. Aber das, was Gott heilsgeschichtlich getan hat, soll ja zu meiner Geschichte werden. Dass das meine Lebensgeschichte prägt. Also, dass Jesus in mir geboren wird, Weihnachten. Dass ich Vergebung meiner Schuld erlebe, Karfreitag. Dass ich sieghaftes Leben erfahre, Ostern. Und dass ich von Gottes Geist erfüllt werde, Pfingsten. Weiß nicht, ob ihr schon mal ein evangelisches Gesangbuch in der Hand hattet und mal so durchgeblättert habt. Kann man interessante Entdeckungen machen? Also sind viele alte, bewährte Lieder drin, viele richtig gute, manche auch nur alt und mumifiziert, unterschiedlich. Aber wenn ihr mal durchblättert, so ist Kirchenjahr, dann entdeckt ihr, es gibt kein Lied, das darum bittet, Jesus, bitte werde endlich für uns geboren. Und ich habe noch kein Passionslied gefunden, wo steht, bitte Herr Jesus, stirb für uns oder löse uns und geh ans Kreuz für uns. Ich habe noch kein Lied gefunden, wo gebeten wird, bitte Jesus, steh für uns auf. Aber fast alle Pfingstlieder, ich habe es außer einer Ausnahme, bitten darum, Gott, gieße doch deinen Geist aus, komm, Heiliger Geist und so weiter. Ich finde das merkwürdig. Sie bitten darum, dass Pfingsten erst noch kommt. Dass Pfingsten wird. Keinem Christen der ersten Generation wäre es eingefallen, für sich so zu beten oder zu singen. Für andere vielleicht, aber nicht für sich. Merkwürdig, sind die Pfingstlieder alle falsch, oder? Zeigen sie vielleicht an, dass wir hier Nachholbedarf haben. Gott hat seinen Geist ausgegossen. Das heißt, wir können ihn empfangen. Wenn eine Regierung etwas beschlossen hat, zum Beispiel für jedes Kind gibt es so und so viel Kindergeld oder als Student kannst du BAföG bekommen, dann gilt das. Das ist Fakt, kannst es kriegen. Aber in der Regel musst du einen Antrag stellen. Und muss den abschicken. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann kriegst du das. Es wird dir nicht automatisch hinterhergeschmissen. Macht unser Staat nicht. Schade, aber ist so. Und das ist im Geistlichen überhaupt nicht anders. Da passiert selten was automatisch. Das kann es geben, Gott überrascht manchmal, das ist okay. Aber in der Regel gibt es da keine Automatismen. Ich muss selber aktiv werden. Im Neuen Testament steht, was gilt, was Gott beschlossen hat. Er hat buchstäblich sein Testament drauf gemacht. Das ist amtlich. Und das ist Gnade, das ist Geschenk. Aber der Glaube empfängt es und muss es empfangen. Das heißt, ich stelle den Antrag oder ich sage es ihm. Und ich vertraue darauf, dass das gilt, komme zu Gott im Gebet und empfange, was Gott zugesagt hat. Manchmal ist es beim Staat so, dass man Hilfe braucht und Anleitung, diese Anträge auszufüllen. Kennt ihr das? Das ist geistlich manchmal auch so. Also manchmal brauche ich seelsorgerliche Hilfe und seelsorgerlichen Beistand, um so zu Gott zu kommen, dass ich das bekomme, was er mir zugesagt hat, was er da ist, was er gilt. Nicht, weil Gott bürokratisch ist, aber manchmal bin ich kompliziert und da ist es gut, man hat jemanden, der einem hilft. Und so darf ich Gottes Geist empfangen. Und wer ihn hat, ist dessen gewiss. Und wer nicht gewiss ist, hat ihn vermutlich nicht. Oder hat sehr falsche Vorstellungen, aber das lässt sich alles klären. Wenn ich den Geist empfangen habe, dann hat das viele und vielfältige Auswirkungen. Und Paulus beschreibt hier einen, und ich fange mal von hinten an. Da steht, der Geist Gottes selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist oder er bestätigt unserem Geist, das kann man so und so übersetzen, dass wir Gottes Kinder sind und damit Gottes Erben mit Christus. Gottes Geist schenkt eine ganz tiefe Gewissheit im Herzen. Gott ist mein Vater und ich bin sein Kind. Für immer. Und ganz sicher. Und diese Gewissheit kann mir kein Mensch geben und kann er nehmen. Und das hängt auch nicht von meinem Benehmen ab. Zum Glück. Also meine Kinder waren und sind immer noch meine Kinder. Egal, wie die sich benommen haben oder benehmen. Bis heute stand nie zur Debatte zwischen uns. Wird auch nie zur Debatte stehen. Und das heißt wohl auch, sie werden am Ende mal meinen Kram erben. Das ist zwischen Eltern und Kindern so. Und so gibt der Geist Gottes diese ganz tiefe Gewissheit im Herzen, die kein Mensch sonst geben kann oder mir wegnehmen kann, was auch geschieht, was ich auch tue oder nicht tue und sage, ich bin Gottes Kind. Das ist erstmal Fakt, das steht erstmal fest. Und das bleibt. Und Gott ist mein Vater. Und er beschenkt mich. Und er will für mich das Beste. Und auf mich wartet ein unvorstellbar reiches, herrliches Erbe, das ich mit Jesus Christus teilen kann. Bessere Aussichten kann gar niemand haben. Und so wie meine Kinder mich nicht mit Herr Zeibich oder gar noch Herr Pfarrer anreden, sondern immer noch Papa sagen, genauso bringt der Heilige Geist uns dazu, dass wir zu Gott Papa sagen. Aramäisch Abba. Jesus hat so gebetet. Und der Geist Gottes in uns betet auch so. Und wenn er in uns betet oder wenn er uns zum Beten anleitet, dann können und werden wir ebenso beten. Gar nicht aus Krampf. Hier steht, wir rufen, eigentlich schreien, noch eigentlich auch krächzen, Papa. Und da ist ein spontaner Ausruf gemeint mit dieser Wendung im Urtext. Das kommt einfach, dieses ganz kindliche, unmittelbare Verhältnis zu Gott, der mein Vati ist, der mein Papa ist. Steife, umständlich und hochmerkwürdiglich formulierte Gebete sind offensichtlich nicht vom Geist Gottes inspiriert, sondern laut Paulus von einem Sklavengeist der Furcht, also die Sklaven, die müssen ihre Herren immer so wie am Königshof, ihr kennt das so ganz umständlich und vorsichtig. Also es kommt aus diesem Sklavengeist aus längst vergangener Zeit. Paulus sagt, ihr habt nicht einen Sklavengeist, einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das Ganze meint jetzt nicht Kumpelhaftigkeit und Respektlosigkeit, als wäre Gott meinesgleichen. Da haben manche einen Stil drauf, wo ich nur sagen kann, das ist fromme Masche, aber nicht Gottes Geist. Also Gottes Geist ist auch ein Geist der Ehrfurcht vor Gott, sagt die Bibel selber. Und Kinder haben hoffentlich auch einen gesunden Respekt vor ihrem Papa, auch wenn sie mal mit ihm durch die Kante toben und kuscheln und alles Mögliche machen und sich auf den Boden rollen. Trotzdem bleibt dieser Respekt und muss auch da sein. Kennst du das, dass du zu Gott schon so beten konntest oder kannst, dass du Vati sagst oder auch mal Papa? Oder probierst du es mal, du merkst, es geht und da ist was in Übereinstimmung, ganz tief innen, der Geist Gottes bestätigt das, ich darf so beten. Da wird ganz viel Heil in uns, wenn wir lernen, so zu beten zu Gott. Weil er dann nahe kommt, nicht mehr so distanziert ist, ganz weit weg. Der Geist Gottes führt in eine kindlich vertraute, ich könnte auch sagen intime Nähe zu Gott. Zu Gott als Vater, eigentlich Vati, noch eigentlicher Papa. Und diese intime Nähe entsteht durch das Gebet und wird durch das Gebet auch gepflegt und erhalten. Dann, wenn Gottes Geist unsere Gebete führen darf und inspirieren darf, leiten darf. Da sind wir beim nächsten. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, schreibt Luther. Das treibt klingt so ein bisschen nach Drängen und Schieben und Hektik machen. Ich denke, besser wäre zu übersetzen, wie viele vom Geist Gottes geleitet oder geführt werden, die sind Söhne Gottes. Das funktioniert irgendwie so, wie wenn man einen Blinden oder Taubblinden führt. Also wenn man es richtig macht. Es gibt welche, die schieben die vor sich her. Das ist grausam. Eigentlich macht man das anders. Ich habe ein bisschen Übung drin. Man geht so einen halben Schritt vor und der Blinde oder Taubblinde legt seine Hand auf den Arm. Und dann merkt er schon mal, wo ich hingehe. Und dann kann ich meinen Arm, ohne dass es vielleicht andere groß merken, ein bisschen raufheben oder ein bisschen runter tun oder ein bisschen rechts und ein bisschen links. Und dann weiß der Blinde oder Taubblinde, jetzt geht's hoch oder eine Treppe hoch, jetzt geht's runter, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich hier nach links gehen oder nach rechts gehen. Das geht relativ einfach. Er hängt sich einfach ran, ist auf Tuchfühlung, spürt die Bewegungen, wo ich ein bisschen nachhelfe, noch muss ich gar nichts sagen. Und so gehen wir durch Häuser und um Pfützen und über Stock und Stein und das funktioniert. Und so ähnlich führt Gottes Geist. Ich muss auf Tuchfühlung mit ihm sein oder kann auf Tuchfühlung mit ihm sein. Und dann spüre ich, wohin er führen möchte. Ich kann auch leicht verpassen, was er sagt und will. Das geht. Ich kann mich von seiner Hand auch leicht losreißen. Oder ich werde immer sensibler, seine sanfte Art zu spüren und lerne so, ihm immer besser zu folgen, dorthin, wo er mich führt. Ich sagte folgen. Ich denke, ein Kennzeichen ist, dass der Geist Gottes eben nicht drängt oder schiebt so von hinten. Er macht keinen Druck. Wo Druck ist, ist was anderes am Werk, würde ich normalerweise sagen. Er lockt eher. So nach dem Motto, komm, ich bin schon da. Woran und wie kann ich die Führung erkennen? Gibt es jetzt keine Patentrezepte, keine technische Gebrauchsanweisung? Warum nicht? Weil es um eine ganz persönliche Beziehung geht. Du kannst und musst ihn dazu persönlich kennen. Er kennt auch dich als Person. Und er wird auf dich eingehen, wie du es am besten verstehst und wie du es brauchst. Deswegen ist das bei jedem auch ein bisschen anders. Du kannst und musst dann nichts von anderen kopieren. Weil Gottes Geist dich auch nicht so als 0815-Kopie behandelt, sondern als Original Gottes. Und da wird er sehr speziell mit dir umgehen. Sehr persönlich. Vielleicht ein paar Tipps, die man verallgemeinern kann. Wenn er da ist, wenn er etwas bestätigt, wenn er einverstanden ist, wird da ein tiefer Friede sein und es wird auch sowas wie Licht da sein. Wenn er mit etwas nicht einverstanden ist, dann wirst du in dir vielleicht ganz tief innen auf einmal einen gewissen Widerstand spüren oder eine Unruhe. Oder es wird irgendwie dunkler. Kann sein, du merkst es an deinem Bauch oder mit deinen inneren Augen. Manchmal vielleicht auch mit den äußeren. Also er muss ja irgendetwas von dir benutzen, was du sonst hast, was auch sonst funktioniert, um mit dir Kontakt aufzunehmen. Ja? Also er wird, eine Orgel hat immer dieselben Register, ja? Das klingt immer bestimmte Klangfarben, aber es ist schon ein Unterschied, wer drauf spielt und Kenner unterscheiden das. Aber jeder Organist kann nur dieselben Tasten und Pfeifen benutzen. Und der Geist Gottes kann nur das benutzen, was wir so an Fähigkeiten der Wahrnehmung irgendwie haben. Also anders geht's nicht. Ja? Und wir müssen dann rauskriegen, jetzt ist er's und jetzt ist was anderes, jetzt spinnt meine Seele gerade, jetzt macht der Mensch Druck, der sehr fromm ist oder so. Das braucht ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Übung, dass ich merke, das ist jetzt nicht nur menschlich oder nicht nur körperlich oder nicht nur seelisch, sondern es kommt aus einer anderen Quelle. Da passieren auch mal Fehler, da darf ich draus lernen, nicht so schlimm. Und man kann sich mit anderen auch austauschen. Du, kann das sein? Oder erlebst du das auch so? Oder kannst du das bestätigen? Wenn der Geist in dir wirkt und wenn der dir etwas klar macht und wenn derselbe Geist in jemand anderem auch am Werk ist, dann wird das in dem anderen so eine gewisse innere Resonanz auslösen. Und dann kann man sich da austauschen drüber. Ja? Also man kann das lernen. Geist Gottes kann und wird durch ein gereinigtes und erlöstes Gewissen führen. Ich sage gereinigt und erlöstes Gewissen. Manche Gewissen sind auch beschädigt. Dann braucht es da erstmal Heilung oder Korrektur. Und wenn er dich überführt von etwas, also wo du etwas Falsches gesagt oder getan hast, oder wo du falsch liegst in deiner Haltung, dann wird er das sehr klar tun und sehr konkret. Und er wird dich zur Umkehr führen wollen. Er wird dich zum Kreuz führen von Jesus. Und er wird dich hinweisen auf die Vergebung. Er hat das Ziel, dass du frei wirst davon. Das heißt, das wird immer auch so eine positive Richtung haben, wenn der Geist Gottes dich überführt. Wenn das unkonkret ist, also ich fühle mich einfach nur schuldig und schlecht, wenn das so in Selbstverdammnis ausartet oder in Selbstmitleid, so Selbstverurteilung, Entmutigung, Depression, unbestimmtes Schuldgefühl, das kommt ganz bestimmt nicht vom Heiligen Geist, der arbeitet nicht so. Das ist der Ankläger. Geist Gottes, konkret, klar, zum Kreuz, kannst Vergebung kriegen, es geht neu weiter. Natürlich kann der Geist Gottes auch bestimmte Eindrücke geben, so in Bildern, in Gedanken oder vielleicht vor den inneren Augen, manchmal auch vor den äußeren, wie im Kino. Oder man weiß einfach etwas, man weiß gar nicht, woher man es weiß, aber man weiß es. Oder man spürt es. In der Regel redet der Geist sehr leise und trotzdem klar und konkret. Wenn du ihn sehr laut reden hörst, dann wahrscheinlich, weil du schwerhörig bist oder träge. Jedenfalls nicht, weil du geistlich wärst. Das Verhältnis zum Geist ist eine Liebesbeziehung. Und Liebende brüllen sich in der Regel nicht an. Sie spüren manchmal sogar, was gut wäre. Also muss man gar nicht viel sagen. Das kriegen die ganz bei den feinsten Regungen mit, wenn sie sich kennen. Ja, und der Geist Gottes spricht die Sprache der Liebe, nicht des Offiziers. Also wer es ganz laut von Gott braucht, das ist dann nur, weil der sehr verstockt ist. Ne? Nicht übergeistlich, müsst das nicht denken. Oder weil man sonst nie auf die Idee käme und nie kapieren würde, dass das wirklich von Gott ist oder so. Kann es mal geben. Aber ist nicht die Regel. Ja, müsst also nicht erwarten, dass euch jemand anbrüllt, wenn Gott zu euch redet. Es geht in der Regel ganz leise und trotzdem klar. Trotzdem klar. Und es bleibt auch. Also Gott lässt nicht locker, wenn das einmal gesagt ist. Okay, gibt viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall, es ist das Vorrecht jedes Gotteskindes, alle, die vom Geist Gottes geleitet werden oder wie viele vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Das ist ganz normales Kennzeichen eines jeden Christen. Ganz normal. Wobei hier eigentlich gar nicht steht, die sind Kinder Gottes, sondern hier steht Söhne Gottes. Das steht nun nicht dort, weil Gott nur die Jungs liebt oder die Männer oder die Söhne, sondern das sagt etwas über die Stellung, die wir bei Gott haben. Das rückt uns nämlich neben den Sohn Gottes, neben Jesus. Es erhebt mich zu ihm, in seine Gemeinschaft, in seine Stellung. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, sagt die Bibel. Auch Paulus hier in Römer 8 später. Wir erben mit ihm gemeinsam, sind seine Miterben. Und klar ist, wenn ich mich vom Geist Gottes leiten lasse, dann folge ich Jesus nach. Der hat sich nämlich auch vom Geist Gottes leiten lassen. Das war gar nichts anderes. Wir müssen so nicht leben. Aber wir können es. Und wenn wir so leben, mit dem Heiligen Geist leben, dann stirbt das, was das Fleisch tut und will, immer mehr aus. Das heißt, Paulus drückt es noch etwas radikaler aus. Er sagt, wenn ihr durch den Geist die Praktiken des Körpers tötet, dann werdet ihr leben. Wenn ihr durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Oder es gibt eine sehr freie und trotzdem tolle englische Übersetzung, The Message. Wenn man das ins Deutsche überträgt, dann klingt das so, was Paulus schreibt. Wir schulden dem alten Do-it-yourself-Leben keinen einzigen Cent mehr. Das hat uns nichts mehr zu bieten, gar nichts. Das Beste, was man damit tun kann, ist, ihm ein ordentliches Begräbnis zu geben und mit dem neuen Leben weiterzumachen. Gottes Geist winkt. Da gibt es Dinge zu tun und Wege zu gehen. Also, Christen, die den Geist Gottes empfangen haben, haben immer wieder die Wahl. Ich möchte fast sagen, jede Minute die Wahl. Lebe ich aus meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Natur? Agiere und reagiere ich aus meiner alten eigenen Natur? Oder lebe ich aus Gottes Kraft, aus seiner Natur heraus? Agiere und reagiere ich dem Geist Gottes entsprechend, der mich führt? Wer aus der eigenen Natur lebt, stirbt mit der Natur. Und wer aus dem Geist Gottes lebt, wer mit Gottes ewigem Geist kooperiert, sage ich mal, der hat ein Leben in ewiger Qualität. Jetzt schon und dann erst recht. Kleine Frage zum Schluss, bedeutet nur so ein ewiges Qualitätsleben, immer nur Wohlstand, Wohlfühlen, Gelingen, Gesundheit, Glück, Ehre und Erfolg? Sagen manche. Die Bibel sagt nein. Es bedeutet, dass wir aus Ängste zusammengebunden sind mit Jesus. Nur darum geht's. Alles, was der Geist Gottes tut, ist, dass er uns jetzt mit Jesus verbindet. Richtig rankoppelt. Und der hat auch gelitten. Manchmal ganz schön heftig. Leiden gehören dazu. Das ist nicht billig. Billig Christentum landet auf dem Müll. Müll, die Müllhalde, war das Ben Hinnom-Tal. Gehenna. Hölle heißt das. Billig Christentum wird weggeschmissen. Wer mit Jesus lebt, wer an ihn angekoppelt ist, der wird auch mit ihm und für ihn oder wegen ihm leiden. Mitleiden, mitverherrlicht werden, sagt Paulus. Das gehört zusammen. Aber es lohnt. Es lohnt ewig. Ganz gewiss. Und deshalb lies, leb und lerne Römer 8. Dann zeigt sich bei dir Gottes Macht.